Herzlich willkommen bei Ich mach's einfach, dein Podcast, der dich inspiriert und der dir zeigt, dass du nicht die einzige verrückte Person auf dieser Welt bist, die für die eigenen Träume losgeht und einfach mal macht. Mein Name ist Kathi Kattinger und ich möchte jetzt einfach mal Danke sagen. Ich habe gestern die Zahlen bekommen für den Jahresrückblick unseres Podcasts Ich mach einfach und mich hat's ja fast aus den Latschen gekippt. Also ein großes, großes Dankeschön. Dein Podcast war unter den 5 der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Leute, was ist denn los? Das ist so genial. Das heißt quasi, dass die Leute, die den hören, ihn dann auch prozentual total viel geteilt haben. Das heißt, dass ihr ihn einfach wirklich unterstützt, in die Welt hinaustragt, auch unseren Gedanken in die Welt hinaustragt, die Messages einfach ja teilt und die Welt dran teilhaben lässt. Und wir wachsen ja auch immer stetig. Und was ich auch total schön finde, ist, es gibt so eine Auswertung, wie sind deine HörerInnen wirklich drauf? Und es kam eben raus, dass du, wenn du diesen Podcast hörst, eine Enthusiastin bist. Ich musste natürlich gleich bei Wikipedia genau nachschauen, was das heißt, beziehungsweise bei Google und Wikipedia hat es mir dann erzählt. Ein Enthusiast, eine Enthusiastin sind Menschen, die sich für etwas aus vollem Herzen begeistern können. Und ich finde, allein diese Eigenschaft ist doch eine wunderbar schöne und ich wünsche dir, dass du dir die Begeisterungsfähigkeit weiterhin behältst, dass du ein Lächeln hast, wenn du an das denkst, das dich begeistert und ja, einfach von Herzen danke, dass du diesen Podcast unterstützt und dass du so toll bist und die Welt zu einem besseren Ort machst. Und mit wem könnte ich heute besser eine Podcast-Folge machen wie mit dem Mann, der mir das Podcasten beigebracht hat, mit Konstantin Zander. Er ist Musical-Darsteller und war jetzt gerade in der Produktion Robin Hood in Fulda. Erzählt da ein bisschen drüber. Und dann kommen wir aber auf das Thema Neid, neidisch sein, eigentlich auch auf liebe Menschen, die man ja eigentlich mag, wenn die vielleicht einen Job bekommen haben oder irgendwas tun, was man eigentlich selber gerne machen möchte, wie man da umgehen kann und auch ja auch mit dem Vergleichen, wie man mit Vergleich umgeht, vielleicht sogar im eigenen Ensemble. Da erzählt Konstantin auch ganz toll und gibt dir Tipps an die Hand. Und vielleicht hilft dir diese Podcast-Folge oder die Gedanken, die Konstantin mit dir teilt, in schweren Zeiten oder in Zeiten, wo du mal wirklich von Herzen neidisch bist. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge.
Gut. Hallo Konstantin.
Hallo Kathi, wie geht es dir?
Sehr gut, oh, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier nochmal sein darf. Welch Ehre.
Ach, so ein Quatsch, du hast das ist ja eigentlich nur dein verlängerter Arm hier. Wie viele Podcasts hast du schon ins Leben gerufen, seitdem du meinen ins Leben gerufen hast?
Weitere 2.
Nein.
Ja, tatsächlich. Ja.
Geil.
Ja, aber ich habe zwei eigene neue quasi. Also der eine, okay. Den hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon, dann ist es nur einer. Letztes Mal hatte ich schon, da war ich schon beim Thema Trading, oder?
Ja, genau, das haben wir schon.
Okay, gut. Das wäre der eine. Und mein dritter Podcast, der neue, ist jetzt mit einem ganz wunderbaren Kollegen, mit dem ich in Fulda gerade gespielt habe. Und der heißt Salon Flamingo. Und da sind erst 3 Folgen online. Wir sind noch ganz frisch.
Okay, ich höre es mir sofort an. Was geht's?
um gar nichts. 2 Männer, die quatschen über Gott und die Welt und einfach nur miteinander sich nett und unterhaltsam unterhalten. Mehr ist es nicht.
Wie geil, also eigentlich so, wie wenn ich mit Anja hier spreche, mit Anja Backus.
Richtig.
Wir nehmen uns ja immer Themen, aber ich finde es dann voll schwierig, dass man nichts zu Privates erzählt, wenn man so ins Quatschen kommt. Mhm, das ist manchmal so echt, dass man sich dann so auf die, oder wie sage ich jetzt, eine Geschichte, ohne dass man weiß, um wen es geht.
Ja.
Das ist auch schwierig.
Ja, das ist vor allem, also es kommt immer darauf an, was für einen selber zu privat ist. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie, zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, die wollen nicht mal, dass die Öffentlichkeit weiß, dass sie in einer Beziehung sind oder so. Das ist für die schon zu privat. Aber auch vor allem für uns Musical-Darsteller, die über den Job gerne reden. So, da muss man ja auch höllisch aufpassen, dass man da nicht irgendwie was Missverständliches sagt, wo sich Leute auf den Schlips getreten fühlen.
Genau,
und am Ende leidet da irgendwie die ganze Berufswelt drunter. Das darf ja auch nicht passieren.
Nein, auf keinen Fall. Aber wie war es denn in Fulda? Du hast hier Robin Hood gespielt.
Richtig, ja, es war mega. Es war das Anstrengendste, glaube ich, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber es war auch das Lehrreichste. So, und das war, okay. es war ein halbes unfassbares Jahr. Super, super anstrengend. Ich war zum ersten Mal Swing. Das heißt, immer spontan rauf. War auch fast immer auf der Bühne tatsächlich, bis auf ein paar Ausnahmen. Und hatte aber so ein irrsinniges Glück mit den Kollegen. Das waren so tolle Menschen und so nette Menschen. Und irgendwie war das, ich glaub, ohne diese tollen Kollegen hätte ich das halbe Jahr dort sehr anders erlebt, sagen wir es mal so.
Okay, weil es auch so anstrengend war, also so Physical Draining quasi.
Ja, witzigerweise, also das, wir hatten ja eine 9-Show-Woche im Durchschnitt, manchmal waren es 10, am Ende waren es 8. Und tatsächlich gewöhnt sich der Körper an das Pensum relativ schnell, finde ich. Was aber auch interessant ist, weil, also, wenn es ums Tanzen geht, bin ich manchmal ein bisschen faul. So, das war immer so der Kritikpunkt, mir fehlt immer so ein bisschen Körperspannung. Und da war es für mich immer eine ganz gute Challenge zu gucken, dass ich auch nach 2-3 Monaten des Spielens trotzdem bitte noch ins Schwitzen komme. Und wenn ich nicht ins Schwitzen komme, dann muss ich halt alle Choreografien noch ein bisschen intensiver machen. Nicht zwingend größer, sonst wird es ja auch lächerlich, aber ein bisschen intensiver von der Körperspannung her. Das war für mich immer so eine ganz gute, so eine Messlatte, wann ich vielleicht wieder ein kleines bisschen unterspannt sein könnte. Aber das ging. Nee, es war tatsächlich für mich eher so ein mentales Ding. Weil ich hatte 7 Tracks zu lernen, das ist relativ normal in der Swing-Welt. Und wenn man aber einige davon relativ spontan machen muss, ist das irre stressig. Da hat man so ein bisschen die Hose voll, um ganz ehrlich zu sein, weil man ja nicht weiß, kann ich das noch? Man sitzt den ganzen Tag da und guckt sich das Video an von einer Vorstellung und schreibt sich nochmal auf, von da der Auftritt, von da der Abgang, Choreo auf dem Punkt und nach da rüber und dann gehst du auf die Bühne und betest am Ende. So. Und das ist so ein Ding, es gibt Menschen, die finden das total super, die haben da mega Freude dran und gehen da irgendwie auf. Ich gehöre nicht dazu. So, deswegen war das für mich anstrengend.
Zu spannend. Es ist zu spannend.
Quasi.
Für die Nerven. Oh, aber das kann ich verstehen. Aber ich finde, Corona hat uns da ja auch sehr drauf erzogen, weil bei uns war es ja so, dass dann Proben immer mehr gekürzt wurden, so dieses lieber nicht zu viel Kontakt, machen wir die eine Probe lieber nicht. Oder weißt du so, und dann ist ja auch nicht so, als würde man Proben brauchen generell. Das. Aber schön. Ich habe es ja noch gar nicht gesehen und auch gar nicht gehört, Robin Hood. Wie ist die Musik? Wie ist das alles?
Ich finde es mega. Also das halt so nicht.
Okay.
Es kommt ja aus der gleichen Feder wie die Päpstin und die Schatzinsel. Das ist ja von Spotlight da drüben. Und ich finde, die haben es irgendwie geschafft, das Genre Musical auf ihre Art und Weise zu produzieren und das in ihrer eigenen Sprache zu schreiben, solche Stücke und vor allem auch die Musik. Und ich finde, das ist somit das Stimmigste, was man haben kann im deutschsprachigen Raum. Also es ist, dadurch, dass eben alles aus einer Feder kommt, irgendwie, der Komponist, der Dennis Martin, der spricht seine musikalische Sprache. Und die findet man in den ganzen Stücken wieder. Und wenn man die mag, und ich mag die sehr gerne, dann kommt man bei Robin Hood voll auf seine Kosten. Und das ist wirklich toll. Also ich finde es halt so schön, wenn es Musicals sind, die nicht erst noch übersetzt werden mussten, sondern die von Anfang an auf Deutsch geschrieben worden sind. Und das merkst du einfach auch bei den Liedtexten und bei den gesprochenen Texten, dass da keine Übersetzung ist, die irgendwie halb holprig von links nach rechts geschoben werden musste, sondern dass wirklich die Musik auch vielleicht schon mit Text im Hinterkopf geschrieben wurde. Und das ist wirklich, also ganz, ganz, ganz toll. Da ist einfach alles auf einem sehr hohen Niveau und das immer gleichbleibend.
Geil. Also Leute, die die Päpstin mochten und die Schatzinsel mochten, mögen auch Robin Hood.
Ich behaupte mal ja.
Okay, cool. Ja, ist einfach so weit weg. Mann, Fulda, wir fahren irgendwie 6 Stunden oder so.
Ja gut, okay, du wohnst aber auch ein kleines bisschen am Arsche des Propheten, oder?
Ja, das stimmt. Deshalb muss ich alles selber machen.
Immer das ist ja auch abartig cool, aber es ist natürlich blöd, wenn man an einem Ort wohnt, wo irgendwie alles weit weg ist. Das nächste ist wahrscheinlich München für dich?
Ja, genau.
Ja, so, aber effektiv von Süddeutschland, allein Hamburg als Musical-Mekka, sage ich jetzt mal, ewig weit weg. Fulda weit weg, Berlin weit weg.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht unsere Schuld, ja? So.
Ja, okay, tut mir leid.
So, schrei mich nicht so an, ich war kein Wunschkind.
Ich kann ja auch umziehen, eigentlich. Ja.
Naja, wenn man happy ist. Und mal ganz blöd, was du da auf die Beine stellst, ist schon nicht von schlechten Eltern. Ich kann das schon verstehen.
Nein, es ist halt sich halt alles entwickelt und ich ziehe einfach alle, die ganzen Potenziale, die wir hier haben, einfach zu mir. Und also was halt auch viel dabei ist, ist einfach, dass ich Leuten sage, wo ich Potenzial sehe, dass sie gut sind. Und dann müssen die da drin halt gestärkt werden, dass sie wirklich gut sind.
Ja.
Genau. Und ich liebe alles, was wir tun. Sonst würde ich es nicht machen, sonst wäre ich schon lang weg. Mhm. Und ich glaube, das ist das Phänomen von allen freiberuflichen Menschen beziehungsweise allen Selbstständigen, dass es dann sehr schwierig ist, sich irgendwo anstellen zu lassen.
Mhm.
Und ich hatte letztens auch die Phase, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, also dass ich wohl nicht mehr woanders spielen werde, nicht weil ich vielleicht nicht mehr genommen würde, sondern weil ich von mir aus gemerkt habe, dass ich das nicht mehr, glaube ich, könnte.
Mhm.
Also vielleicht schon, ich meine, ich habe jetzt ein Angebot für nächstes Jahr, wo ich mir denke, okay, das ist voll süß, das kriege ich alles. Also das ist voll okay, aber weißt du, so dieses lange und, ja, ich weiß nicht. Egal, aber worüber wir eigentlich auch noch sprechen wollten, ist über Vergleichbarkeit in der Kulturbranche, also dass man sich selber immer mit anderen vergleicht und auch Konkurrenzdenken. Das finde ich ganz spannend. Das ist nämlich dadurch, dass ich hier im Land wohne und es gar nicht so viel gibt, ist das nicht ein großes Thema für mich, weil ich kenne keine andere weibliche Musical-Produzentin generell in Deutschland. Wenn es dich gibt, melde dich bitte bei mir, ich will dich kennenlernen. Aber... Aber deshalb, es gibt ja gar keine Konkurrenz in dem Sinne, weil es das, was ich tue, gar nicht so gibt. Aber was ich schon merke, ist diesen Vergleich, so, oh, ich mache ja gar nichts oder das, was ich mache, ist ja nicht so wertvoll zum Beispiel. Und ich glaube, das gibt es in der Musicalbranche doch zuhauf auch unter den Darstellern, oder?
Es ist halt der ewige Struggle so ein bisschen. Ne? Auf der einen Seite weiß man bei einer Audition, wenn man eine Audition hatte und den Job nicht bekommen hat, das ist ja so ein bisschen die Norm für die meisten von uns, dass man nicht jeden Job kriegt, dass man dann die Leute, die den Job dann bekommen haben, mit etwas anderen Augen sieht. Ja, weil man sich natürlich automatisch vergleicht, okay, waren die jetzt wirklich besser als ich? Und da kommt halt immer dieses elendige Thema Typ mit rein, dass man halt selber so ein kleines bisschen sich immer daran erinnern muss, es liegt nicht immer am Können. Um nicht zu sagen, es liegt fast nie am Können. Also wenn man halbwegs was drauf hat und so ein bisschen von sich überzeugt sein kann, weil man weiß, wo die eigenen Stärken liegen zum Beispiel, dann kann man, glaube ich, gut und gerne davon ausgehen, dass es in den meisten Fällen nicht am Können liegt. So, aber Punkt ist, ja, all das, diese ganze emotionale Welt, die dahinter steht, das ist für uns darstellendes Volk zum Teil super, super anstrengend, weil wir natürlich mit unserer Konkurrenz im weitesten Sinne eigentlich auch sehr gern befreundet sind und befreundet bleiben möchten. Und diese Gratwanderung ist manchmal nicht ganz einfach.
Mhm. Kannst du eine Geschichte erzählen, die jetzt natürlich ohne Namen ist, wo du wirklich kämpfen musstest, dass du quasi damit umgehen kannst und vielleicht auch, wie du damit umgehen konntest?
Also es gibt ein super direktes Beispiel und um mal vorwegzunehmen, dass mein Weg damit umzugehen, das hat sich für mich zumindest irgendwie so rauskristallisiert, ist da eine klare Ehrlichkeit zu der Emotion. Und die Emotion, die ich da empfinde, ist eindeutig Neid. Irrsinniger Neid. Und ich finde, wenn man sich das auch erlaubt, einfach mal neidisch zu sein und einfach mal zu sagen, ich empfinde hier einen Mangel und du hast diesen Mangel gedeckt bekommen, sage ich mal, und ich nicht. So, das ist unangenehm und das heißt nicht, dass ich von der Person weniger halte, das heißt nicht, dass ich die Person irgendwie jetzt weniger mag als vorher, das heißt auch nicht, dass ich jetzt anfange zu glauben, dass ich schlechter bin im Beruf als diese Person, aber ich finde es super, super wichtig, gerade wenn man befreundet ist, dass auch diese, also auch dem Freund, der Freundin gegenüber auch zu äußern, zu sagen, sei mir nicht böse, ich bin gerade so neidisch auf dich. Ah, ich glaube, ich brauche gerade mal eine Woche Pause. Das passiert. Das passiert. Und ja. Ich finde, das Wichtige ist, sich das, diese Emotion zu erlauben. Ich habe mal ein irrsinnig langes Interview gehört mit einer sehr namhaften Kollegin, die davon gesprochen hat, man sollte bitte nur den positiven Neid empfinden. Also es sollte einen ausschließlich anspornen, sich zu verbessern. Und da dachte ich mir, also erstmal, das ist in deiner Position ganz schön einfach, wenn man jeden Job kriegt, den man haben will, erstens. Und zweitens, ich habe diese Kollegin auch schon ganz anders erlebt. Ja? Mhm. Also eben voll Neid und Emotionen und Mann, Kacke und Schreien und Brüllen und Heulen. Und das gehört dazu und das ist normal. Aber ich glaube eben mit, gerade wenn es um Freunde geht oder Bekannte zumindest, das äußern zu können, ist immens wichtig. Weil man will ja Freunden auch gratulieren können, zum Beispiel, wenn die jetzt einen tollen Job kriegen, den man selber wollte, will man ja auch sagen können, ey, ich gratuliere von Herzen, total verdient. Ein kleines bisschen hasse ich dich gerade auch, weil ich neidisch bin, bis zum Anschlag. Aber wir sehen uns in 2 Wochen wieder, ich muss mich kurz beruhigen. So. Mhm. Ich glaube nämlich, dass auch jeder Kollege da echt Verständnis für hat, weil jeder weiß, wie sich das anfühlt. Mhm. Ja, und da gibt es gerade ein ganz direktes Beispiel zum Beispiel. In Wien spielt gerade Rebecca, das Musical. Mhm. Und meine Frau und ich, wir sind beide natürlich zum Casting hin, wollten beide da irgendwie unterkommen, wollten das machen, aus verschiedenen Gründen. Erstmal, klar, wir lieben es auf der Bühne zu stehen, wir wollen den Job machen, eh klar. Zweitens, wir wollen in Wien arbeiten, wir leben in Wien, wir wollen hier arbeiten, das war ein Stück in Wien, super. Drittens, wir wohnen zufälligerweise 5 Minuten zu Fuß vom Theater. Also das wäre so der ultimative Jackpot gewesen, diesen Job zu bekommen. So, wir haben ihn nicht bekommen. Wir sind gleich rausgeflogen, ist auch okay. Dann haben aber die beiden Positionen, für die wir uns so ein bisschen was erhofft haben, haben ein befreundetes Ehepaar bekommen. Namentlich die nenne ich auch sehr gern beim Namen. Das sind die wunderbare Charilyn Steven und der Philipp Dietrich. Und beide sind ganz toll. Das sind ganz tolle Darsteller, ganz tolle Menschen, da ist überhaupt nichts zu machen. Aber natürlich saßen Gloria und ich da und die mussten jetzt aus Hamburg erstmal nach Wien ziehen. Das heißt, die haben jetzt doppelte Wohnungskosten, noch einen Aufwand damit und so weiter und hatten eh Probleme, hier eine Wohnung zu finden. Und Gloria und ich, wir saßen hier und waren so, das tut gerade weh. So, ja, die beiden dürfen ja zusammen spielen und sind verheiratet und in der Stadt, in der wir sein wollen und dürfen hier Geld verdienen und dürfen auch noch in diesen Positionen sein und wissentlich, dass wir nicht schlechter sind als die beiden, sondern es ist am Ende eben wie immer eine Typfrage, eine Sympathiefrage, was auch immer. Das war, und ich mag beide von Herzen nach wie vor gerne, aber das war für ein paar Wochen, fand ich die jetzt doof. War ich jetzt einfach mal kurz neidisch. So, und das, ja. wir haben da nie drüber gesprochen, aber ist ja klar. So, wenn ich seinen Job wollte und Gloria wollte ihren Job und die beiden kriegen es auch noch und sind auch noch verheiratet, sind also genau in unserer Position, nur dass sie aus Hamburg herziehen mussten. Mann, also da war ich neidisch. Da war ich richtig von Herzen eifersüchtig, neidisch. Yeah. So.
Ja.
Ja, und das, mir hat es, wie gesagt, sehr gut getan, das auch öffentlich so zu behandeln. So, ich bin jetzt halt neidisch.
Gehört. Was heißt öffentlich? Du meinst jetzt hier öffentlich oder auch zu Ihnen das quasi so zu sagen vielleicht auch? Oder?
Naja, wäre das Gespräch darauf gelenkt worden, klar hätte ich es ehrlich gesagt.
Ja, ja, ja.
So, ich rufe jetzt nicht Philipp an und sage, Philipp, nur mal als Info, ich bin gerade voll neidisch auf
dich. Ich bin arschneidisch.
Nein, das natürlich nicht. Aber im Allgemeinen, klar, wenn mich Leute fragen, und wie lief bei dir die Rebecca-Audition? Ja, gut, ich habe den Job nicht bekommen, Philipp hat den bekommen. Mann. So, ich halte es nämlich für schwierig, und das setzt sich gerade so ein bisschen in meinem Dunstkreis so ein bisschen durch, dass man sich nicht mehr traut, diese Emotionen irgendwie zu fühlen und rauszulassen und zuzulassen. Auf eine konstruktive Art und Weise, um Gottes Willen. Wenn man jetzt anfängt, Freundschaften zu beenden, weil irgendjemand Jobs kriegt, die man gern hätte, okay, dann haben wir ein anderes Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut tut, zumindest mir tut es gut, das wirklich, das rauszulassen und darüber zu reden und zu sagen, ich bin jetzt neidisch und zwar ohne Ende.
Aber ich finde es auch voll schön und menschlich, dass du das einfach so sagst, weil das ist ja oft dieses, Nee, nee, alles cool.
Ja,
ich freue mich so für dich. Oh, ja. Wow.
Mensch, toll. Ja, und Wohnungssuche läuft gut, ja?
Ich bin mal in ein neues Ensemble reingekommen, dann hat mich eine begrüßt mit den Worten: Ich wollte deine Rolle. Und ich stand so da so, okay, hi. Und dann, da war ich auch noch sehr viel jünger und im Endeffekt waren wir dann sehr gut befreundet die ganze Spielzeit, aber ich war so überfordert, ja, dass sie einfach voll. Sie hat nicht Hallo und nichts gesagt, ich wollte deine Rolle.
Ja, ja, gut, ist auch ehrlich. Und dann immer, ich meine, gut, es ist ja am Ende irgendeine Art von Konflikt, ist es ja trotzdem. Und ich glaube, es ist in jeder Lebenslage ist es irgendwie klug, lieber den Konflikt auf den Tisch packen und sagen, hier ist der Konflikt und jetzt ist es doof und ich weiß, ich mache die Stimmung jetzt gerade komisch, aber jetzt ist er da. Und jetzt können wir damit irgendwie umgehen, anstatt so zu tun, als wäre da nichts.
Ja, aber glaubst du auch, dass es langfristig gesehen der einzige Weg ist, in dem ganzen Job und generell in der Kultur zu überleben mit Ehrlichkeit und eben auch zu sagen, menschlich sage ich das jetzt einfach mal ehrlich, ich bin da gerade neidisch, weil was ich schon immer wieder merke, ist, dass Leute auch zu unvorsichtig sind und sehr viel verbrannte Erde hinterlassen, obwohl vielleicht wollen sie das gar nicht. Aber genau aus solchen Dingen, dass man eben nicht drüber spricht, dass man nichts sagt oder vielleicht sogar noch gute Miene macht oder so.
Das ist halt so was Vielschichtiges und auch so was unglaublich Individuelles. Nur weil das für mich funktioniert, heißt es ja nicht, dass es für andere funktioniert. Und was bedeutet es überhaupt, wenn es für mich funktioniert? Es kann durchaus sein, dass wenn ich einem Kumpel das sage, dass ich jetzt mal neidisch auf ihn bin, dass der damit nicht umgehen kann und damit die Erde ohnehin verbrannt wird. Ich kann aber besser schlafen, wenn ich mit meinen Freunden emotional super ehrlich bin. Und ich finde, und das ist halt etwas, wo, glaube ich, viele Leute sehr viel verbrannte Erde hinterlassen, schöner Ausdruck übrigens, es gibt einen Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Rücksichtslosigkeit. So, und manchmal ist Ehrlichkeit einfach rücksichtslos. Ja, ungefragte Kritik zum Beispiel. Das ist zwar ehrlich, aber rücksichtslos. Was soll ich damit? So, wenn meine Frau was kocht und ich esse das und sage, Schatz, das schmeckt scheiße. Das war ehrlich, aber rücksichtslos. So, wenn sie mich fragt, hier, ich habe mal was Neues ausprobiert, wie schmeckt es dir denn? Und ich sage, du, nicht so meins. Dann haben wir wieder ein anderes Gesprächsthema. Deswegen meinte ich auch so, ich würde jetzt nie einen Kollegen anrufen und sagen, übrigens, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich dich gerade doof finde. Das ist natürlich auch Quatsch. Ich glaube aber, in Ehrlichkeit liegt ein riesiges Potenzial, prinzipiell. Weil ich glaube auch, dass gerade im Musical, wir sind ja alle eigentlich sehr umgängliche Menschen oder ein Großteil von uns. Und ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Menschen sich hinter einer Schutzwand der Höflichkeit verstecken, anstatt manchmal eben einfach mal ehrlich zu sein. So, und ehrlich bedeutet halt auch manchmal, sich klar zu machen, es kann sein, dass ich jetzt hier einen großen Konflikt starten muss, aber ansonsten schlafe ich nicht gut. So. Und das kann auch mal passieren, dass man jemandem sagen muss, hey, pass auf, das und das und das an dir passt mir überhaupt nicht. Ich wünsche mir da, dass sich was ändert. So, das auch ehrlich.
Aber das ist halt oft das, was ich festgestellt habe. Weißt du, ich wünsche mir, dass sich was ändert oder so wünsche ich es mir, dass es das oft schon gar nicht mehr gibt. Weißt du, das ist einfach so ein, ich spreche einfach gar nicht mehr mit dir, ciao. Also
ja,
so.
Oh, schade. Wie schade. So, und ich weiß nicht, ob das ein Generationsding ist oder so, aber es ist so immens schwer heutzutage, eine Konfliktkultur sowohl im Freundschaftlichen als auch im Kollegialen irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil ich finde, Konflikte sind, ohne Konflikt kommt man irgendwie nicht weiter. So, wenn wir uns alle nur mit Samthandschuhen anfassen und irgendwie alle nur sanft miteinander umgehen und allen Konflikten aus dem Weg gehen, ist am Ende niemandem geholfen. Weil dann setzen sich immer die durch, die überhaupt kein Problem damit haben, Konflikte zu führen, kriegen aber auch nie einen Spiegel vorgehalten. Das heißt, die werden vielleicht irgendwann rücksichtslos. Also da beißt sich irgendwie so eine Katze in den Schwanz. Und ich finde eben das Thema Konflikte, das ist so wichtig, das anständig zu lernen. Unbedingt.
Ja, also ich habe auch ein Projekt, da meldet sich eine Person einfach gar nicht mehr. Und dann meinte ein sehr junges Teammitglied, boah, der ghostet dich. Mhm. Und ich war so, oh Gott, das wird jetzt mit mir gemacht, ist das das? Aber ich glaube ja auch, dass das so eine moderne Form ist, so dieses, ja, ich breche jetzt einfach alles ab, tschüss.
Ja.
Und ich finde aber, und das ist eigentlich das, wo ich drauf hinaus wollte, unser Kosmos ist sehr klein.
Mhm.
Weißt du, wenn ich, sag ich mal, jemanden ghoste oder einfach sag, nö, ich rede jetzt mit dir nicht, diesen Konflikt hast, tschüss, mach, was du willst.
Ja.
Weißt du, dass du, das ist das mit der verbrannten Erde, dass unser Kosmos, finde ich, zu klein ist und du es dir dann indirekt mit Menschen verscherzt, mit denen du den Konflikt gar nicht hattest.
Genau.
Verstehst du, was ich meine?
Und ich glaube, jeder wäre dankbar, wenn man in einen Konflikt gezogen wird, im Vergleich zu geghostet werden.
Oh ja, ja.
So, ich wäre auf jeden Fall dankbar, wenn mich jemand hinsetzt und sagt, pass auf, das und das und das finde ich ultra ätzend, da müssen wir drüber reden jetzt bitte, anstatt dass ich geghostet werde. Ich wurde tatsächlich mal von einem meiner besten Freunde, der hat auf einmal mich geghostet. Nach Jahren. Und bis heute zermarter ich mir den Kopf, was habe ich denn verbrochen? Was habe ich falsch gemacht? Mittlerweile weiß ich, der hat ganz andere Issues, der hat ein ganz anderes Problem mit sich selber und lalala und lululu. So, und traut sich jetzt mittlerweile nicht mehr, mir zu schreiben. Ich habe ihm schon dreimal geschrieben, so, Dicker, meld dich doch. Bitte meld dich, das ist alles cool. So, ich habe Verständnis für alles. Traut sich nicht mehr, der ist weg. So, krass. Total traurig. Und das ist furchtbar. Aber es spricht ja irgendwie auch ein bisschen für, startend mit unserer Generation, sage ich mal, und alles, was jünger ist, wir müssen keine unangenehmen Situationen mehr durchmachen. So als Kind jetzige Kinder lernen, wenn sie eine schlechte Note kriegen, reden die Eltern mit dem Lehrer und die nächste Note wird besser. So unangenehme Situationen vermieden. Wenn wir einen neuen Job wollen, müssen wir einfach kündigen, Jobs liegen auf der Straße, wenn es irgendwas ist, ich finde schon was. Ich muss nicht mal mehr persönlich mit meinem Chef reden und kündigen. Ich muss nicht mal zu einer Person hingehen und sagen, hey, sag mal, ich hätte gerne ein Date mit dir. Es reicht, wenn ich nach rechts swipe. Ja, das ist alles, also jedes unangenehme Gefühl, wir haben völlig verlernt, damit umzugehen. Und erst recht, wenn wir selber das Problem sind, wenn wir mit uns im Konflikt sehen, im Konflikt sind, damit erstmal umgehen zu lernen, na Hilfe.
So, aber das sagst du auch was mit dem geghostet werden, dass oft das Problem bei der Person selbst ist. Also wenn einem das passiert, dann eben auch dieses nicht gleich auf sich selbst beziehen, sondern sich eher denken, oh no, also du armer Mensch.
Ich meine, das ist natürlich irre schwer. Ne? Das ist natürlich irre schwer, gerade wenn da jetzt eine ewig lange Freundschaft dahinter steht, jetzt wie in meinem Fall. Wenn man jetzt über Monate hinweg jemanden datet zum Beispiel. Und auf einmal ist die Person weg und man ist aber schon so ein bisschen attached. So, das tut höllisch weh und das kann man auch nicht einfach so irgendwie hinnehmen. Und da finde ich es zum Beispiel völlig in Ordnung, selber zumindest versuchen, den Konflikt aufzumachen. So, dass man dann zumindest auch der anderen Person die Chance gibt, sich zu erläutern. Und wenn man sagt, ey, du ghostest mich gerade, das finde ich ultimativ ätzend von dir. Ich möchte bitte eine klare Antwort, bist du noch am Start oder nicht? Weil wenn nein, cool, aber dann sprich es bitte aus.
Ja, genau, das stimmt.
So, und das, ja, aber es ist unglaublich schwer. Es ist unglaublich schwer mit Menschen, die Konflikten jetzt irgendwie so prinzipiell aus dem Weg gehen.
Ich habe letztens aber auch in einem anderen Podcast gehört, dass so unsere Generation und jünger verlernt hat, sich die Finger schmutzig zu machen. Das ist ja auch, was ich jetzt immer wieder merke, dass Leute meinen, also dadurch, dass ich auch den Podcast habe und einfach sage, was ich alles tue und im Moment wirkt es ja auch alles, als würde mir alles zufliegen und alles, was ich mache, ist erfolgreich, dass da aber 10 Jahre Arbeit drinstecken, dass jetzt so ist, wie es ist. Und ich meine, ich habe BWL auch studiert und also ich habe nicht nur eine Schauspielausbildung und ich habe nicht nur eine Gesangsausbildung, ich habe sehr viel immer gemacht. Aber dass es für manche so wirkt wie, ja klar, jetzt mache ich es wie Kathi, ich starte ein Projekt und dann wird es erfolgreich. Und wo ich aber gerade so mir denke, okay, nein, das wird nicht, aber viel Spaß, das wird lehrreich.
Ja, ich meine, du wirst es kennen, so diesen Struggle, dass man auf Social Media natürlich die Dinge so ehrlich wie möglich, aber so unehrlich wie nötig, sage ich mal, präsentieren. Oder ist zumindest aus Versehen präsentiert, so. Ja. Weil klar, wenn ich einen Scheißtag habe, poste ich nichts, weil ich einfach gerade keinen Bock habe, was zu posten. Wenn ich einen besonders tollen Tag habe, dann klar poste ich das. Aber dann gibt es eben auch die, ne, worüber jetzt viele Leute so ein bisschen schimpfen, dieses Ding, dass man einen Scheißtag hat, aber dann irgendwas postet und so tut, als hätte man einen guten Tag, damit es einem dann besser geht. Oberflächlich.
Mhm, das kannte ich noch gar nicht.
Ja, ja, so dieses Selfie-Syndrom, ja, keine Ahnung, man hat schlechte Laune irgendwie, dann macht man ein süßes Selfie, postet das, kriegt ganz viele Likes und denkt sich, okay, mir geht's besser. Ja?
Ach so, natürlich.
Mhm. So, und das ist halt auch der Rattenschwanz, den unsere Generation, anfangend mit unserer Generation, was wir durchmachen, das haben wir noch in keinster Weise ergründet. Und ich glaube, da wird irgendwann noch ein ganz übles Erwachen auf uns zukommen. Könnte ich mir vorstellen.
Ich denke auch, ja, ich habe auch letztens mit einer Freundin geredet, dass wir so glücklich sind, dass es in unserer Schulzeit noch kein Instagram und so gab, weil alter Falter, ich habe ja schon mit diesen, keine Ahnung wie viel, 1000 Leuten an meiner Schule zu tun gehabt.
Ja. Ja.
Und da wäre ja die ganze Welt offen. Aber was noch zum Vergleichen, weil ich meine, das bleibt dir ja eigentlich nie aus. Auch, also sagen wir, du hast einen Job bekommen, also bist du ja trotzdem im Vergleich oder du bist doppelt besetzt oder whatever, whatever.
Ja.
Wie gehst du damit um? Wie, was, also?
Ich habe mir irgendwie, aber das ist auch wieder super individuell, ne?
Ja, klar, natürlich.
Also ich habe mir in den letzten Jahren einfach ein sehr großes Selbstbewusstsein aufgebaut oder erarbeitet in meinem Gesang. So, ich weiß mit voller Überzeugung, dass mir gesanglich niemand so schnell was vormachen kann. Und das hilft mir total, dass wenn jemand, egal ob es jetzt ein Konkurrent ist, der einen Job bekommen hat, den ich nicht wollte, oder ein Kollege auf der Bühne im gleichen Job oder wie auch immer, ich kann, was das Gesangliche angeht, das Anderssein wertschätzen. Aber wenn es zum Beispiel ums Schauspiel geht, da weiß ich, da bin ich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht nicht schlecht oder so, aber das ist sicher nicht mein Steckenpferd. Und wenn ich da jemanden sehe, der so richtig krass gut spielt, so richtig gut schauspielen kann, glaube ich, fällt es mir leichter, das auch feiern zu können und diese Person dafür bewundern zu können, weil ich ja auf meinen Gesang fallen kann. Das ist mein Gesang, ist mein Baby. Das ist das, was ich kann. Da weiß ich, das sitzt. Da gibt es nicht viele, die besser sind für mich. So. Und ich glaube, ein bisschen sowas braucht man. Ich glaube, man braucht so ein bisschen das eigene Baby. Das Ding mit das ist, da macht mir keiner was vor. Als Kissen. So.
Voll schön. Ja, dass du dir. Aber das ist ja auch das mit der eigenen Zufriedenheit. Das sage ich ja auch ganz oft, auch in meinen Kursen sage ich, das Schönste ist doch, wenn du mit deiner Stimme zufrieden sein kannst. Also das ist, und das können nicht viele. Es gibt, glaube ich, nicht viele. Also deshalb finde ich es auch ganz schön, dass du das sagst mit dem, aber das hast du dir erarbeitet, wie du auch sagst.
Aber wie ein Tier. So, ich hatte im ersten Studienjahr hatte ich 2 Knötchen auf den Stimmbändern. Gelogen, 2 Ödeme. Entschuldigung, keine Knöchel, Ödeme.
Oh wow.
Und die mussten operiert werden. Wurden operiert, ob das sein musste. Aber danach habe ich mich hingesetzt und Gesangstechnik gebüffelt wie ein Bekloppter. Über alle möglichen Wege, von CVT über Brad Manning bis hin zu Estill. Alles in mich reingeknallt. Und auf diesem Weg natürlich so viel über meine eigene Stimme gelernt, über mich gelernt, über meinen Stil gelernt und über meine Fähigkeiten gelernt. Und ich glaube eben, dass das ist ja so meine Arbeit gewesen. Das Gute war, ich habe sie gern gemacht. Und das ist das Schwierige, weil ich glaube, ganz viele Leute wollen auf der Bühne stehen und haben da Bock drauf und wollen da irgendwie auch gut drin sein, aber haben nicht so richtig Lust, an sich zu arbeiten. Sie wollen es einfach können. Und gerade beim Gesang, das ist ja beim Gesang so gemein, dass es Menschen gibt, die können ackern, wie sie wollen und haben es sehr, sehr schwer voranzukommen. Und dann gibt es Menschen, die können, ohne jemals eine Gesangsstunde genommen zu haben, sind die Profis. Das ist ja das Gemeine am Gesang, dass das Thema Talent oder das Thema Genetik oder wie auch immer eine so viel größere Rolle spielt als in jedem anderen Instrument. Das ist so gemein, aber da gibt es von meinem Lieblingspsychologen, Philosophen, Menschen, der hat mal gesagt, und das fand ich so klug und der hat so recht, er sagt, such dir eine Sache aus mal in deinem Leben und arbeite ununterbrochen, ohne Unterlass 100% nur an dieser einen Sache für eine bestimmte Zeit. Und dann schau mal, was passiert. Und ich glaube, da hat er irrsinnig recht.
Total. Ich unterschreibe das zu 100%. Das, ich sage ja auch immer, ich war Corona so dankbar, weil ich mich da eigentlich in die CVT erst richtig reingefuchst habe, weil ich Zeit dafür hatte. Vorher war das halt immer so, ja, ja, ich mache das, klar. Nach der Audition und nach den Proben und dann habe ich noch jeden Abend irgendwo spiele ich. Aber klar, ja, ja, ich fuchs mich rein, weißt du, so.
Ja.
Und dann war diese Scheißzeit und, und ich habe mir halt vorgenommen, jeden Tag 1,5 Stunden, auf geht's. Und ja, ich bin so viel besser geworden dadurch und ich habe so viel mehr verstanden. Und mir fällt gerade dieser eine Spruch ein, dass wir überschätzen, was wir an einem Tag schaffen und wir unterschätzen, was wir in 10 Jahren schaffen.
Voll.
Und das geht eigentlich in dieselbe Richtung, was du gesagt hast gerade mit dem fuchs dich rein, nimm dir die eine Technik und es ist ja scheißegal, welche Gesangstechnik, aber nimm dir die eine, fuchs dich für eine Zeit rein. Und schau dann, was passiert.
Weil
das auch immer dieses, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen oder weißt du so.
Ja, ja, genau. Und das, ich meine, das ist natürlich schwer, gerade auf der Musical-Bühne. Wir sollen singen, tanzen und spielen. So, und da muss ich aber halt auch sagen, vielleicht bin ich falsch, aber ich halte es für, wenn man nicht von Haus aus zufälligerweise wirklich alle drei Sachen mega gut kann. Diese Leute gibt es auch und diese Leute mag ich nicht. Aber wenn man das nicht kann.
Aus gesundem Neid.
Genau, sehr gesund alles hier. Dann glaube ich, ist es klug, sich zumindest das, was einem am leichtesten fällt, davon rauszunehmen. Und ich sage bewusst, was dir am leichtesten fällt. Nicht das, was du am schönsten kannst oder was du am schönsten findest. Was fällt dir am leichtesten? Nimm das und dann rein. Und zwar über Jahre hinweg, wie so ein weiß ich nicht, wie Monk, einfach gib ihm. Immer gib ihm nur daran arbeiten. Weil wenn man das eine Steckenpferd hat, wenn man zum Beispiel wenn man einer der besten Tänzer ist im deutschsprachigen Raum, hast du Jobs. Wenn du einer der besten Schauspieler bist, hast du Jobs. Wenn du einer der besten Sänger bist, hast du Jobs. So, und jetzt, und das schließt für mich immer so diesen Kreis zum Thema Vergleichen. Weil wenn ich jetzt einen tollen Tänzer sehe, denke ich mir auch, von dem könnte ich was lernen, das ist ja toll, aber ich bin da zum Beispiel nicht neidisch auf sein Können. So klar, vergleicht man sich und denkt sich, yo, ich bin nicht so gut wie der, okay, aber es tut nicht weh. Es tut nicht weh, weil ich weiß, ich habe was, da bin ich besser als der. So, und das ist so immens viel wert. Und wie war das nochmal? Dieses, man muss 1000 Stunden an etwas arbeiten und dann bist du ein Meister da drin. Da gibt es auch irgendwo so einen Satz oder so eine Idee dahinter. Und das Blöde ist natürlich, wenn man jetzt an den drei Sachen, wenn man sich jetzt denkt, okay, keine Ahnung, ich will jetzt ein super Tänzer werden, weil das fällt mir am leichtesten irgendwie und super, cool. Wenn man aber nicht so viel Spaß dran hat, wenn man sich jedes Mal ins Tanztraining eher schleppt und sich denkt, macht mir jetzt nicht so Freude, ja, dann bringt es einem auch nicht so viel. Dann ist das vielleicht doch die falsche Herangehensweise für einen selber. Aber wenn es einem Spaß macht, oh, dann ran da und nicht mehr aufhören. Bis man, und das merkt man, bis man mit sich zufrieden ist. So, und klar, du bist wahrscheinlich auch Sängerin in erster Linie. Klar, wirst du jemals 100% zufrieden sein? Wahrscheinlich nicht. Aber es reicht doch schon, wenn man 90% zufrieden ist. Wenn man da sitzt und sagt, ey, das war echt gut heute. Das war echt gut.
Ja.
So. Und Punkt. Und damit hat man eigentlich schon einen Großteil des emotionalen Lochs überstanden.
Das stimmt. Und man kann ja in den anderen Sachen auch wachsen. Lustigerweise bin ich auf die Schauspielschule gegangen, weil Singen immer ganz gut war und ich mir dachte, Schauspiel bin ich voll scheiße. Also ich habe es genau anders gemacht, wie du jetzt gerade sagst. Ich glaube, also im Nachhinein denke ich mir auch, boah, ja, Musicalschule wäre eigentlich auch gut gewesen, aber irgendwie, ich meine, ich habe ja sowieso meinen eigenen Weg also mein Weg ist sowieso not der einfache und nicht der normale, in Anführungszeichen, Weg. Aber ich finde es schön, dass du sagst, auch eben, dass man sich da rein fuchsen darf. Und diese Freude ist so, so wichtig, weil irgendwann, ich finde auch im Gesang, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal geht es ja auch, egal wie man es liebt, abhanden. Also manchmal nervt es auch. Und ich meine, dann übt man und es ist immer das eine haut immer noch nicht so hin, wie man das will. Und dass man aber so eine grundlegende Liebe dafür hat.
Ja, ja, unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, dass es kommt halt auch immer, gerade in den Künsten, ist es ja so ein Zusammenspiel aus Selbstwert und diesem Wert, der von außen kommt. Und das beides wächst miteinander. So, umso mehr man von außen Lob bekommt, desto mehr ist man ja irgendwie auch von sich selber überzeugt. Und umso mehr man von sich selbst überzeugt ist, desto besser wird man und desto mehr Lob kriegst du von außen. Und die schwierige Phase ist halt echt die, wo beides nicht da ist.
Wie meinst du, wo kein Lob kommt? Und
genau, genau. Jetzt, also ich gebe dir ein direktes Beispiel von mir selber. Ich bin jetzt seit vier Wochen, ich sag mal, arbeitslos. Ich bin zwar selbstständig und nicht arbeitslos gemeldet, aber ich bin nicht auf der Bühne, ich bin arbeitslos. Mhm. Ja? Das heißt, mir fehlt zu 100% die Bestätigung von außen. Ich kriege keinen Applaus mehr. Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang am Stück jeden Abend Standing Ovations gehabt. Das ist weg. Das ist weg, das ist einfach vorbei. Was meinst du, wie groß meine Lust gerade ist zu singen? Gleich null. Überhaupt keinen Bock. Wozu denn? Für wen denn? Will doch keiner hören gerade. Im Wohnzimmer? Ja, toll. Bringt mir nichts. Und das sind die Phasen, die sind blöd. Die sind schwer, die tun weh und da kann man sich auch nur selber an den Haaren rausziehen. So, und da muss jeder für sich selber seine kleinen Mittelchen und Wege finden. Aber auch da, es ist auch mal okay, keine Lust zu haben, ne? So, ich wette mit dir, Lang hat auch nicht immer Lust, Klavier zu spielen. Dabei ist er einer der besten Pianisten der Welt. So, Jonas Kaufmann hat auch irgendwann mal gesagt, ich möchte jetzt gerade nicht mehr singen. Irgendwie gerade keine Lust mehr, wenn es irgendwie nicht läuft oder wenn eine Schlappe nach der nächsten kommt. So, und das Doofe ist, auch das muss man zulassen. Auch da muss man sagen, okay, dann habe ich halt jetzt mal keine Lust für eine Zeit, wird schon wieder kommen.
Und kannst du sagen aus Erfahrung, dass es schon wieder kommt? Ich meine, weißt du, wir können da jetzt einfach ein bisschen aus ein paar Jährchen quatschen, aber ich habe ja hier auch im Podcast Menschen, die zuhören, die vielleicht gerade erst in der Ausbildung sind. Das kommt ja dann alles noch. Ja.
Also, so, ja, es kommt irgendwann, allerdings ist es eben für mich jetzt leichter gesagt, weil die nächste Audition kommt bestimmt und spätestens dann muss ich wieder singen. So, und dann habe ich auch ein Ziel, woraufhin ich arbeite und habe halt einen Sinn. Dann macht es, dann ergibt es Sinn, dass ich den Mund aufmache und singe. Wenn ich das nicht habe, wenn man einfach nur so ins Blau hineinarbeitet, ist der Sinn weniger. Deswegen halte ich es für immens wichtig, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel in Anführungsstrichen nur Gesangsunterricht nimmt, ohne irgendein Ziel, Leute, sucht euch eine Band, gebt Konzerte. Sucht euch ein Quartett, gebt Konzerte, stellt euch in eine Fußgängerzone, singt. Und wenn es an Weihnachten und am Tannenbaum ist, wurscht. Irgendwo die Kunst, die man jetzt erlernt, teilen. Das ist so unfassbar wichtig. Ich meine, das ist der Grund, warum wir es machen. Sozusagen, ich singe, weil ich schön finde, ja, erzähl mir nichts. Entweder du willst auch ein bisschen Geld verdienen damit oder du willst zumindest den Applaus. So, Kunst machst du aus vielen verschiedenen Gründen, aber in erster Linie auch, weil man den Kopf gestreichelt bekommen möchte, weil man es gut macht. So, das gehört nun mal dazu. Irgendwie. Und das, wenn das eben nicht mehr kommt, wenn man es professionell tut, wie wir beide, und in meinem Fall ist jetzt kein Engagement, wow, ich habe heute Wortfindungsstörung, ist der Wahnsinn.
Kein
Engagement
halt.
Ein Engagement.
Das sagt man so.
Mischung aus Engagement und Jean Valjean. Es ist Engagement. und da ist eben gerade keins, dann such dir, dann mach dir ein eigenes, so wie du es machst. Ja, dann mach dein eigenes Projekt und hol dir deinen Applaus. Und das ist Gott sei Dank heutzutage sehr viel leichter möglich, zumindest im Kleinen mit Instagram und YouTube-Kanälen und so weiter. Holt euch euren Applaus ab. So, ich weiß, das ist so oberflächlich und man sagt immer, ja, Mensch, ne, man soll nicht so von den Likes abhängig sein. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied, wenn man sagt, ich mache jetzt ein Selfie, wofür ich nichts können muss, außer eine Kamera hochhalten. Und ich stelle mich jetzt hier 5 Minuten mal hin und nehme ein Lied auf und gebe mir da Mühe. Und dann überwinde ich mich und poste das, weil könnte auch peinlich sein. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn es halbwegs so läuft, wie man sich das wünscht, dann kriegt man Applaus. In Form von Likes oder in Form von Kommentaren oder in Form von irgendjemand teilt es oder so. Und liebe SängerInnen da draußen, macht das. Das ist der einzige Weg, wie man diese Durststrecken zwischen den Momenten auf der Bühne, finde ich zumindest, um Gottes Willen, ne, ist ja nicht allgemeingültig, wie man das emotional unbeschadet überlebt.
Das ist ein total schönes Schlusswort. Ha. Macht eigene Konzerte, geht auf die Straße und nimm die und vor allem, du machst ja Leuten Freude, das sage ich auch immer. Mm. Also es gibt ja dann auch noch, also mit dem ganzen Egoismus und was wir uns manchmal denken von wegen, ja, das will ich jetzt machen, wie egoistisch bin ich denn? Mm. Aber die Leute im Publikum sitzen das schon auch, weil sie wollen. Also ja. Die
voll, voll. Und obendrauf, man muss auch irgendwann mal das Pflaster abreißen. Wenn man immer nur singen übt, aber es nie zeigt, dann traut man sich irgendwann, dann traut man sich nie, es zu machen. Mm. So, und du kennst sicher auch diese Leute, die singen laut und völlig falsch, aber haben so Freude dran und das ist denen scheißegal.
Natürlich, die und sind bei DSDS zum Beispiel.
Wunderbar, und ich find die, rein emotional finde ich die toll. Weil natürlich werden die keine Profis, seien wir uns ehrlich, vielleicht nehmen sie das Ganze auch mehr auf die Schippe als alles andere, aber die Menschen, die wirklich einfach nur aus tiefster Freude daran singen, toll, um Himmels willen, die vergleichen sich auch mit niemandem, die wissen das, weiß ich, was Mariah Carey früher besser gesungen hat, als die das jetzt tun. So, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn man nie vor Leuten singt, wenn man sich nie der Öffentlichkeit mal stellt und sagt, hier bin ich und vielleicht auch eine Kritik bekommt, vielleicht sagt auch jemand, boah, hat mir jetzt gar nicht gefallen. Okay, aber dann ist der Konflikt, wie wir es vorhin hatten, dann ist der Konflikt auf dem Tisch. So, und dann weißt du, okay, da hat es wem nicht gefallen. Okay, ich arbeite weiter, damit muss ich jetzt lernen, umzugehen und auch das wird mit der Zeit leichter. Aber machen, 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 machen. So wie du machst es einfach.
Voll schön. Ja. Oder ich habe letztens gesagt, im letzten Podcast, manchmal ist es auch ein Trotzdem. Ich mache es trotzdem. Weil dieses Einfach ist ja nicht immer einfach. Das ist ja das. Also ich betone es auch immer, wenn ich das Intro spreche, sage ich immer, ich mache es einfach. Und das ist so, weil es manchmal nicht einfach ist. Manchmal ist es ein Trotzdem. Manchmal ist es ein, ich weiß, das, also ein innerer Kampf. Ich finde fast, der innere Kampf ist der größte, den wir da überwinden müssen. Ja. Weil egal, was wir
voll
tun.
Voll. Der innere Konflikt. Jedes Mal aufs Neue.
Da müssen wir dann die nächste Podcast-Folge zu machen, zu über innerer Konflikt.
Über den inneren Konflikt, sehr gut.
Oh Gott. Konstantin, ist so schön, sich mit dir auszutauschen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass du dir meine Dreiviertelstunde Zugetexte angetan hast.
I love it. Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut. Ciao, ciao.
Tschüssi. Du Megamensch, danke schön, dass du die Folge bis jetzt angehört hast. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du sie weiterhin so fleißig teilst in deiner Instagram-Story und mich verlinkst oder einfach direkt an einen Freund, an eine Freundin, die diese Folge hören möchte. Du kannst es auch einfach per WhatsApp verschicken. Du kannst auch die Glocke aktivieren, dann bist du immer bei den Ersten dabei, die erfahren, dass eine neue Folge draußen ist. Und ja, ich möchte mich einfach wirklich nochmal von Herzen bei dir bedanken, dass dieser Podcast dich inspiriert, dass du ihn so unterstützt, dadurch, dass du dem ganzen Projekt folgst. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über direktes Feedback, wie dir das heute gefallen hat, was dir bringt. Ich bekomme ja auch immer ganz süße Nachrichten, so nach dem Motto, boah, die Podcast-Folge habe ich heute hören müssen, das macht meinen Tag gerade so viel besser. Und bitte schreibt mir das auch, weil nur dadurch weiß ich ja, dass euch dieses Projekt was bringt. Ich mache das ja wirklich alles unentgeltlich und wirklich einfach nur, weil es mir unendlich Freude bereitet und ich merke, dass es Menschen etwas bringt. Deshalb herzlichen Dank und selbst da machst du die Welt zu einem besseren Ort, weil ich dadurch weitermache und wieder anderen Menschen helfe. Also herzlichen, herzlichen Dank. Bis nächste Woche.